Amen, könnte ich und will ich sagen, denn da ist schon alles gesagt, was ich auch sagen will. Ich will es nochmal anders vielleicht sagen, vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen tiefer graben, aber vielen Dank für die 10 wertvollen Tipps, da ist auch eine Menge drin. Und für diese wunderbaren Lieder, also wirklich cool. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr uns begleitet habt. Ja, ich fange mal mit einer großen, wahnsinnigen Herausforderung an. Frieden mit anderen, da gibt es ein Wort in Hebräer 12, Vers 14. Da halte ich schon so ein bisschen die Luft an. Da heißt es also, setzt alles dran. Und jetzt kommt das mit dem Luftanhalten, mit jedem Menschen Frieden zu haben. Und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Wow, habe ich gedacht. Was für eine Herausforderung. Ich sehe es so, Gott ist der Friede heilig, weil er der Gott des Friedens ist. Er will tatsächlich, dass wir alle mit jedem Frieden haben. Aber geht das? Geht das? Stoßen wir denn da nicht alle irgendwie an eine Grenze? Ich kenne jedenfalls keinen Menschen, ihr vielleicht schon, ich nicht, der noch nie ein Problem mit jemand anders hatte. Um nicht zu sagen, Streit. Muss nicht lang gewesen sein. Manchmal ist es auch so, dass wir Frieden haben wollen, aber dann treffen wir auf jemanden, der streiten will. Kennt ihr das? Manchmal muss ich schmunzeln. Ich will Friede mit meiner Frau, sie will aber streiten. Darf ich jetzt nicht sagen? Nein, ich sage nicht, dass das schlecht ist, Sonja, sondern sie fordert mich manchmal heraus. Das klären wir jetzt. Und das ist auch wichtig. Also, bitte, es gibt beides. Letztlich muss ich schon sagen, bin ich bei diesem Wort hier dankbar, dass es auch dieses andere gibt, das du, Herbert, schon erwähnt hast. Tragt euren Teil dazu bei, Römer 12, Vers 18, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es euch möglich ist. Gott sei Dank. Gibt es auch das Wort. Das heißt, es liegt nicht nur an mir, sondern auch an anderen. Ob sie es denn zulassen mit dem Frieden. Mit anderen Worten, mit jedem Menschen im Frieden zu leben, das ist gar nicht so also leicht. Wir wissen, auch unter uns Christen gibt es manchmal leider ganz schön viel Streit und Meinungsverschiedenheiten. Einer der Gründe, warum es auch so viele Gemeinden gibt. So, und jetzt frage ich mich, und da möchte ich ein bisschen graben, warum ist denn das eigentlich so? Warum tun wir uns so schwer mit dem Frieden halten? Und ich glaube, soweit ich das erkenne, einfach deshalb, weil wir Menschen sind. Von Anfang an kämpft da in mir, Mensch, was gegeneinander. Da ist was Gutes, Gott sei es gedankt, aber da ist auch was Böses und das will ich oft gar nicht wahrhaben. Und das kämpft. Das war schon bei Adam und Eva so, erst recht bei Kain und Abel. Und wir wissen nur zu gut, wie böse diese Geschichte ausging. Und genau dieses Böse meine ich, das steckt in jedem. Ob uns das jetzt passt oder nicht, klipp und klar sagt die Bibel nach dem größten Gericht, das es je auf dieser Erde gab, der Sintflut, dass unsere Gedanken und Taten böse sind, und zwar von Kindheit an. Und auch Jesus stellt ja schonungslos fest, Matthäus 15, 18 und 19, böse Worte kommen aus bösen Herzen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie beispielsweise Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Verleumdung. Und an wen denkt Jesus hier? Er denkt an die Frommen, an die, die gut sein wollen, an die Pharisäer. Mit anderen Worten, es ist gut, wenn ich mich nicht täusche, wie das so ist mit mir, dass ich eben nicht nur gut bin. Niemand hat noch nie böse Worte gesagt oder zumindest gedacht. Und das ist das Problem im Umgang miteinander. Ich glaube, sich das einzugestehen, ist schon der erste Schritt zum Frieden. Denn da gucke ich nicht nur immer, was macht der andere falsch, sondern da frage ich mich auch, so, könnte es sein, dass es im Moment auch an mir liegt, dass ich mit jemandem Stress habe? Das Schöne ist, dass Gott uns nicht alleine lässt. Gerade in diesem Fall. dass er uns hilft, mit dem Bösen zurechtzukommen, weil wir das alleine auch gar nicht schaffen. Umkehr ist möglich. Und deshalb heißt es eben in dem ersten Satz unserer Jahreslosung, der steht leider nicht auf der Karte, die immer irgendwo, die ich auch euch gegeben habe, sondern ja, die steht in der Bibel. Der erste Satz lautet: Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Das ist der erste Satz der Jahreslosung. Und dann eben: Sucht Frieden und jagt euch nach. Und das beide kann man gar nicht trennen. Das heißt, es ist unbedingt wichtig, dass ich erstmal eine Entscheidung treffe. Und letztlich auch die Entscheidung treffe zu sagen: Okay, ich bin leider nicht so, wie ich gern wäre. Auch in mir ist Böses und nicht nur im anderen. Und dann können wir uns finden. Da, wo wir Frieden mit Gott haben, haben wir Frieden mit uns. Und da ist auch der Weg, dass wir Frieden mit anderen finden. Und genau das wollte und lebte ein Mann aus betuchtem Elternhaus schon vor 800 Jahren, den ihr alle vom Namen nach kennt. Franz. Franz von Assisi. Und er betete das Gebet, das gar nicht so sehr von ihm selbst stammt, aber das durch ihn berühmt wurde. O Herr, mach mich, und da möchte ich heute festbleiben, mich, es geht mir jetzt gar nicht um jemand anders, es geht mir um mich, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und ich gucke gar nicht das ganze Gebet an, aber so ein paar Sätze daraus, die sind wirklich heftig. Dass ich Liebe übe, und jetzt kommt's, wo man mich hasst. Und normalerweise muss man sagen, geht gar nicht. Und wir merken, hier fängt schon das Übernatürliche an. Dass ich verzeihe, Achtung, wo man mich beleidigt. Also wenn man mich beleidigt, dann gehe ich immer hoch wie eine Tarantel. Weiß auch nicht, aber ihr kennt das ja vielleicht auch. Dass ich verbinde, da wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Diese Worte kann man nur recht verstehen, wenn mit einem selber was passiert ist, wo man zurechtgerückt worden ist. Wer das auf sich selber pressen will, na dann gut Nacht. Das geht gar nicht. Das geht nur, wo ein Mensch sich im wahrsten Sinn des Wortes bekehrt hat. Und genau das ist eben mit diesem Franz geschehen. Er war radikal, er war extrem, er war äußerst konsequent. Er war sogar verrückt im wahrsten Sinn des Wortes. Aber das war nicht immer so. Zu Anfang war er verwöhnt. Ein verwöhnter Junge reicher Eltern. Hoffnungslos und hemmungslos hat er seine Jugendzeit genossen. Das war sein Anfang. Und dann passierte eben dieses Geheimnis, dass da Gott in sein Leben kam, dass Gott an seine Tür rüttelte und plötzlich stellte Gott seine bisherigen Vorstellungen alle auf den Kopf. Plötzlich interessierten den Franz Reichtum und Geld nicht mehr, sondern er fing an, sich mit Armen zu beschäftigen. Er liebte die Armen. Nicht die oberen 10.000 lockten ihn, sondern die Bettler und die Habenichtse. Aus einem religiösen Mitläufer wurde ein glühender, ganz an Gott hingegebener junger Mann. Und wisst ihr, wodurch sich alles veränderte? Interessanterweise durch eine Begegnung mit einem Aussätzigen. Eigentlich hatte er immer eine Abneigung, wenn er jemandem begegnete. Früher war das im Mittelalter öfters noch als bei uns, wenn er jemand sah, der Aussatz hatte. Aber eines Tages, als er mit seinem Pferd unterwegs war bei Assisi, da sah er so einen Aussätzigen, glitt von seinem Pferd runter, ging zu ihm zu und dann wurde die Hand ausgestreckt. Er gab ihm sogar was. Franz überwand sich sogar, ihm einen Kuss auf die Wange zu geben. Merkwürdig, als er dann wieder auf seinem Pferd saß, war der Bettler weg. Er guckte sich nochmal um und dachte, wo ist der denn jetzt? Er war weg, wie vom Erdboden verschluckt, und plötzlich ahnte er was. Franziskus ahnte, dass Jesus selbst ihm in diesem Aussätzigen begegnet war. Und intuitiv begriff er in den Menschen, die die Gesellschaft ausschließt, also in den Armen, die keinen Menschen mehr haben, begegnet dir Jesus. Und dieser Mensch, dieser Jesus, der gerade da ist, wo ich es manchmal nicht ahne, fordert heraus. Denn er macht deutlich, Gott macht keinen Unterschied zwischen arm oder zwischen reich, zwischen gesund und krank, zwischen da oben oder da unten. Nein, vor Gott hat jeder seinen Wert und seine Würde. Und so kam es eben, dass Franziskus eine Entscheidung traf, die Gott in ihm gewirkt hat, und er wechselte die Seiten. Er verrückte seinen Standort. Der Sohn reicher Tucheltern wurde Bettler, Bruder der Armen, über den sich manche lustig machten. Und sogar sein eigener Vater sagte eben damals sehr oft, mein Sohn ist verrückt geworden. Die Perspektive von Franziskus, die war verrückt, ja, das schon. Aber er selber war nicht verrückt. Und trotzdem gelten wir nach den Maßstäben der Welt, wenn wir radikal leben, vielleicht manchmal auch verrückt. Für Franziskus zählte plötzlich die Menschwerdung Gottes. Oben wurde unten, hoch wurde niedrig, reich wurde arm, unansehnlich wurde angesehen. Klein, groß, Verachtete wurden geschätzt. Und die am Rand rückten plötzlich in die Mitte. Genau diesen Wandel charakterisiert eben dieses Friedensgebet. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Lass mich noch mal ein bisschen bei diesem Wort stehen bleiben. Werkzeug. Was ist denn das eigentlich? Was ist für euch ein Werkzeug? Ich habe euch mal was mitgebracht. Was ist für euch ein Werkzeug? Was ist das eigentlich? Ein mechanisches Hilfsmittel. Ich denke, super auf den Punkt gebracht. Noch eine Idee? Es will benutzt werden. Ein Hilfsmittel, das passiv benutzt werden will. Noch was? Man muss es richtig benutzen. Und dann wird aus allem was Gutes. Sonst geschieht auch daraus schnell Chaos. Aber das Interessante war mir an diesem Bild, Franziskus bittet ja, mach mich zu einem Werkzeug. Also, Werkzeug ist nicht selbstständig, sondern wird gebraucht. Es kann nicht etwas von sich selber schaffen. Weder Boing, der Hammer, noch der Zollstock. Es wird gebraucht. Aber wenn das jemand in die richtigen Hände kommt, der richtig Ahnung hat, wow, dann kann es aber losgehen. Dann sägt die Säge, dann schlägt der Hammer genau da, wo er schlagen soll und so weiter und so weiter. Plötzlich sieht man wieder hübsch aus, nur weil die Schere gut geschert hat. Ja? Für mich ist das ein ganz tolles Bild. Werkzeug. Willst du Werkzeug sein? Nicht in irgendjemandes Hand. Nochmal. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich glaube, dazu gehört unglaublich viel Demut. Gebrauch mich, hier bin ich. Ich finde, dass diese Bitte von Franziskus überhaupt nicht in unsere Wirklichkeit passt. Wir leben nämlich in einem Land der Macher. Wenn man ins Emsland fährt, kann man Straßenschild sehen, da heißt es, willkommen im Land der Macher. Und wenn man genauer mal hinguckt, es gibt viele, die sich so bezeichnen. Amerika zum Beispiel fühlt sich auch als Land der Macher. Vielleicht sogar wir Deutschen. Ich denke, es gibt Bundesländer wie Sachsen, Thüringen und ich glaube, wir Bayern gehören auch dazu. Die fühlen sich als Macher. Macher, das zählt in dieser Welt. Aber hier betet nicht jemand, ich will ein Macher sein, sondern ein Werkzeug. Ein Werkzeug Gottes und sagt, nimm mich in die Hand, Gott, und schaffe du mit mir, mit den Gaben, die du mir gegeben hast, Frieden. Ist das jetzt weltfremd? Ich glaube es nicht. Fremd ist es, ja, das glaube ich schon, aber nicht weltfremd. Denn bei aller Freude vom Machen, kennt ihr ein Werkzeug, das Frieden macht? Geht nicht, oder? Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir Menschen Frieden machen können. Aber der Gott des Friedens, der kann und der will Frieden machen. Und der sucht, glaube ich, auch Werkzeuge, Friedensmacher, die er gebrauchen kann. Ich habe zum Geburtstag ein Wort geschenkt bekommen, das begleitet mich jetzt seit 20 Tagen. Und zwar steht das in Jesaja 44, Vers 24. Da heißt es, Ich bin der Herr, der alles wirkt. Die gute Nachricht sagt, ich bin der Herr, der alles schafft. Und ich habe mir gedacht, man könnte vielleicht auch sagen, ich bin der Herr, der alles macht. Das ist für mich herausfordernd. Wenn ich das nämlich wirklich glaube, dann macht das was mit mir. Denn ich stoße ja so oft an meine Grenzen, weil ich Dinge einfach nicht kann. Und jetzt kommt die Herausforderung. Hey, ich kann jetzt beten zu dem Herrn der Herren, der es machen kann. Und das ist meine Herausforderung für uns. Das ist auch der Grund, warum ich immer lieber bete. Aber das ist auch der Grund, warum ich mehr Demut lerne, weil Gott macht das manchmal trotzdem nicht so. Er macht es, wie er es macht. Aber er bewirkt es. Ich finde das klasse und ich finde das auch herausfordernd und ich will mich da auch herausfordern lassen. Ich bin der Herr, der alles bewirkt. Und das ist auch entlastend, das tut auch gut. Also wo du vielleicht nicht weiterkommst, wo du ein Problem hast mit jemandem oder wo du nicht weißt, wird das noch was? Hör nicht auf, mit dem zu reden, der alles bewirkt, der alles schafft und der auch alles macht. Und er hat uns sogar gesagt, was er machen wird. Wir brauchen die Bibel nur bis zu Ende lesen und werden sehen, der Friede kommt. Unaufhaltsam, denn der Gott des Friedens wird siegen. Nochmal zurück. Franziskus hat sich also Gott mit seinen Fähigkeiten zur Verfügung gestellt und sagt, mach mit mir. Bitte mach mit mir. Und die Frage ist, darf auch mit mir machen? In Beziehung auf meinen Nächsten? Das wäre super, wenn wir das echt beten würden. Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich habe mal überlegt, was könnte das vielleicht für uns als Gemeinschaft bedeuten, ganz konkret. Und ich bin auf folgende Regel gestoßen. Wie wäre das zum Beispiel, wenn wir als LKG Stein folgende freiwillige Regel miteinander vereinbaren würden? Wir reden ab sofort nicht mehr übereinander, wenn der andere, von dem wir da reden, nicht dabei ist. Wie wär's? Ist doch ganz einfach, oder? Oder ist das ganz schwer? Ich finde das vor allem ganz konkret. Und ich finde das auch sehr praktisch. Ich glaube, dass tatsächlich diese Regel, wenn wir sie denn freiwillig vereinbaren wollen, zum Frieden beitragen wird. Es schafft auf jeden Fall Vertrauen. Denn der andere kann sich verlassen, über mich wird hier nicht geredet. Man redet mit mir, aber nicht über mich. Ihr wisst ja, in diesem Wort über ist schon die Gefahr drin. Mit ist was ganz anderes. Diese Regel habe ich natürlich nicht selber gefunden. Ich habe, wie ihr wisst, bin ich so ein Bonhoeffer-Liebhaber und lese gerade ein Buch von ihm, über ihn und habe herausgefunden, dass Dietrich Bonhoeffer als Direktor des Predigerseminars in Zingst und Finkenwalde in seinem Buch Gemeinsames Leben genau diese Regel festhält und diese Regel dieser Gemeinschaft gegeben hat, die da für ein halbes Jahr im Predigerseminar zusammengekommen ist. Sie haben also wirklich vereinbart, wenn wir was reden, dann bitte immer so gucken, ist der, über den wir jetzt reden, dabei oder ist er nicht dabei? Ich finde ganz toll, was sein Freund, der Eberhard Bietgen, als Konsequenzen herausgefunden hat. Zwei Konsequenzen. Erstens schreibt Bethgen, diese Regel schaffte ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Vertrauensbasis für unser Miteinander. Und das Zweite, im Scheitern an dieser einfachen Regel und in der neuen Beachtung wurde fast so viel gelernt wie an der Auslegung von Bibeltexten und Predigten. Das ist also ganz praktisch. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, wieder jetzt, will der Prediger uns wirklich einen Maulkorb verpassen? Meint ihr das ernst? Nochmal, freiwillig, wirklich freiwillig, will ich das uns einfach mal anbieten. Ich glaube, da würde was unter uns passieren. Ich weiß, auch mir fällt das überhaupt nicht schwer. Ich bin so schnell dabei, auch über jemanden zu reden, der nicht da ist. Ich denke, was Gutes reden ist auch immer erlaubt, in Anführungszeichen. Aber wenn es darum geht, dass der Ruf ruiniert wird oder Schaden leidet, dann bitte Achtung. Ich glaube tatsächlich, dass die Atmosphäre unseres Miteinanders verbessert wird. Und deswegen möchte ich uns herausfordern, dass wir einander noch mehr begegnen, dass wir noch mehr zuhören, nicht was der andere sagt, sondern was er meint. Und das kann uns nur der andere sagen. Wie hast denn du das gemeint? Ich habe da was gehört. Darf ich dich mal fragen? Ich glaube, dass wenn wir uns so begegnen, mehr Wertschätzung, mehr Respekt und vor allem mehr Vertrauen noch unter uns entsteht, indem wir nämlich die Brille des anderen sehen und nicht unsere eigene. Jede Brille hat seine eigene Stärke. Deswegen ist es so wichtig, mit der Brille des anderen zu sehen. Und das bewirkt für mich konkret Frieden. Und eigentlich bin ich dabei Martin Luther. Martin Luther hat ja im Katechismus so eine schöne Auslegung zum achten Gebot gegeben. Das achte Gebot, ihr wisst es, du sollst kein falsches Zeugnis reden über deinen Nächsten. In einer modernen Übersetzung heißt es, du sollst keine falschen Aussagen machen über deinen Mitmenschen. Das ist schon eine Herausforderung, eine Hausnummer. Luther versteht das so im Katechismus, dass er sagt, wir sollten Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten oder verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen. Gutes von ihm reden, und das ist bestimmt das Schwerste, alles zum Besten klären. Das heißt, bitte nicht alles unter den Teppich klären, denn es ist auch nicht alles gut, was der andere macht. Da bedarf es ehrlicher, wichtiger, authentischer Auseinandersetzung, mit Sicherheit. Aber ich glaube, die Intention dessen, was Luther hier eigentlich wollte, ist klar. Wer das von ganzem Herzen will, der macht ernst mit dieser Bitte, Herr, mach doch mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Ich möchte schließen mit den Worten einer Karte, die mir gute Freunde auch vor 20 Tagen geschenkt haben. Diese Karte hier. Ich habe es euch mal abgedruckt oder beziehungsweise ich lese es euch einfach mal vor, weil ihr das nicht lesen könnt. Ich finde das cool, was da drauf stand. Ich schließe also mit einem Beispiel. Das Leben ist wie eine Zugfahrt mit all den Haltestellen, Umwegen und Unglücken. Wir steigen ein, treffen unsere Eltern und denken, dass sie immer mit uns reisen im Zug. Aber an irgendeiner Haltestelle werden sie aussteigen müssen und wir unsere Reise ohne sie fortsetzen. Doch es werden weiterhin viele Passagiere in den Zug steigen. Und unsere Geschwister und Freunde, ja auch, und unsere Geschwister und Freunde, auch die Liebe unseres Lebens steigen dazu. Viele von ihnen werden auch wieder aussteigen und eine große Leere hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht merken, dass sie ausgestiegen sind. Es ist eine Reise voller Freude, voller Leid, vielen Begrüßungen und auch Abschieden. Der Erfolg besteht darin, möglichst zu jedem eine gute Beziehung aufzubauen. Das große Rätsel ist, dass wir nie wissen, an welcher Haltestelle wir aussteigen müssen. Deshalb sollten wir so leben, lieben, verzeihen und versuchen, immer unser Bestes zu geben. Denn wenn der Moment gekommen ist, wo wir aussteigen müssen, sollten wir Dankbarkeit empfinden für alle Begegnungen bei der Fahrt unseres Lebens. Dann, wenn unser Platz leer ist, sollten nur schöne Gedanken an uns zurückbleiben und mit den anderen im Zug des Lebens weiterreisen. Gute Reise im Zug deines Lebens. Amen.